Das wurde jetzt sehr, sehr, sehr lange verhandelt, von 2002 bis 2014. Und mit sehr viel Druck hat die EU-Kommission 2014 da einen Abschluss erzwungen. Der frühestmögliche Zeitpunkt, wo das ins Parlament kommen könnte in Straßburg, hat man mir gesagt, wäre Februar 2016. Und dann wäre das sehr aktuell, ja.
Und was wird dann da genau verhandelt?
Dabei ging es vor allem um Zollsenkungen. Also darum, dass die westafrikanischen Staaten Zölle senken oder abschaffen sollen für Importe aus der EU und umgekehrt. Wobei man sagen muss, dass für sehr viele wichtige Exportgüter, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, diese westafrikanischen Staaten in der Vergangenheit schon einen präferierten Marktzugang für die EU hatten. Das heißt, denen bringt das nicht wirklich so viel verglichen mit dem, sagen wir mal, Status quo ante vor der WTO.
Also es heißt, dass diese Staaten jetzt leichter handeln könnten und beziehungsweise europäische Produkte leichter auf den Markt in diesen Staaten kommen könnten.
Genau, ja.
Was sind es denn für Staaten und was ist dieses ECOWAS?
Also das ECOWAS ist eine Staatengemeinschaft, die im Grunde so ähnlich aufgebaut ist wie die EU, auch wenn es nicht ganz so eng ist, die auch eine Kommission hat und ein gemeinsames Parlament und ein paar von denen haben auch eine gemeinsame Währung und das sind die Kapverdischen Inseln und all die Staaten, die zwischen dem Senegal und Nigeria an der Küste liegen, so wie die Elfenbeinküste oder Togo und Ghana, plus die zwei Binnenstaaten Mali und Burkina Faso. Insgesamt 15 Staaten, die sich da zur besseren regionalen Integration zusammengeschlossen haben.
Die Staaten sind jetzt, haben unterschiedliche Probleme, von Terrorismus bis Ebola, das jetzt kurz verhandelt wurde, jetzt hoffentlich vorbei ist, in Sierra Leone zumindest. Erhofft sich die EU oder beziehungsweise erhoffen sich die Staaten von diesen Verhandlungen oder beziehungsweise von diesem Freihandelsabkommen dann?
Die EU möchte damit Märkte öffnen für europäische Exporte. Sie tut das mit relativ viel Druck. Also die afrikanischen Staaten, die das jetzt unterzeichnet haben, was jetzt alle sind bis auf Nigeria, haben das auch nur unterzeichnet, weil die EU wirklich sehr viel wirtschaftlichen Druck gemacht hat und gesagt, Interimregelungen und alte Freihandelsabkommen, die eigentlich relativ positiv waren für diese Staaten, werden sie kündigen, wenn die nicht das Neue unterschreiben, also mit sehr viel Druck. Die Befürchtung ist, dass in diesen Staaten die Arbeitslosigkeit zunimmt, dass die Landwirtschaft unterleidet, dass Landgrabbing zunimmt und das Abkommen geht dabei extrem ins Detail. Es gibt extra Regeln für verschiedene Pilze und Fischarten, wie die Zollsenkungen auszusehen haben. Es gibt auch einige Sachen, die ausgenommen sind von Zollsenkungen. Es gibt dann aber wiederum eine Regel, die diese ausgenommenen Zölle auf einer bestimmten Höhe festlegt und es auch verbietet, die in Zukunft anzuheben. Und man muss sich anschauen, dass trotz der riesigen Unterschiede, die zwischen diesen Staaten bestehen, was sich zwischen Togo und Nigeria, ein ganz großer Unterschied auch, auf jeden Fall die Produktivität in fast allen Bereichen in diesen Staaten sehr viel geringer als es in der EU. Einfach weil in der EU zum Beispiel Shampoo herstellen will, also ganz einfache Produkte, auch Verpackungsmaterialien, irgendwas, ich mit sehr viel mehr Kapitaleinsatz arbeiten kann, entsprechend eine viel höhere Produktivität habe in meinen Fabriken und eigentlich auch Zölle im Bereich von 20%, 30%, 40% bei weitem nicht ausreichen, um dort vor Ort eine Industrie zu schützen oder ein Handwerk zu schützen, das dann tatsächlich Arbeitsplätze hält und auch eine Weiterentwicklung dieser Industrie ermöglicht. Man muss sich ja vorstellen, dass Europa und auch die ostasiatischen Staaten in der Phase, in der sie selber nicht auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig gewesen wären in der Vergangenheit, massiv ihre Märkte geschützt haben, bis sie zu einem Punkt gekommen sind, an dem sie sich so weit entwickelt hatten mit dem Binnenmarkt, dass sie überhaupt auf den Weltmarkt gehen können. Jetzt ist es so, dass gerade diese Staaten, USA, Europa, teilweise asiatische Staaten, massiv auf einen solchen Freihandel mit Staaten drängen, deren Produktivität einfach nicht in dem Maße da ist, um damit mitzuhalten. Und da ist schon das Risiko, dass man einiges kaputt macht.
Ja, und da kommen wir gleich wieder zu dem klassischen Thema bei Freihandelsabkommen, die Investitionsschutzabkommen. Gibt es da auch wieder etwas, was europäische Staaten machen könnten, wenn oder europäische Unternehmen machen könnten, wenn sie in den Ländern von der Politik an ihrer Ausübung oder an ihren Gewinnspannen behindert werden?
Soweit ich das überblicken kann, ist kein Investitionsschutzkapitel in dem Abkommen mit drin. Das Wort Investment taucht in dem Hauptabkommen, also ohne die Annexe, insgesamt viermal auf und darunter auch einmal bei dem, worüber man in Zukunft noch reden muss. Also das ist nicht so, wie wir jetzt, wenn wir von CETA reden, man tatsächlich ein großes Investitionsschutzkapitel inklusive von einem Streitschlichtungsmechanismus zwischen Staaten und Investoren, der diese große Aufmerksamkeit bekommen hat, was dann um diese Schiedsgerichte geht, das ist dann nicht mit drin.
Also geht es jetzt hauptsächlich um Produkte und Dienstleistungen vor Ort, die vielleicht europäische Unternehmen besser erbringen könnten, beziehungsweise günstiger erbringen könnten, während diese einheimischen Unternehmen darunter leiden würden.
Genau, es geht um den Im- und Export von Fisch. Und dann kann man sich anschauen, dass bei Fisch tatsächlich einfach jede Fischart, die sich Leute, die Handelsabkommen verhandeln, vorstellen konnten, da im Annex extra beschrieben ist, darauf ist so und so viel Zoll und nach 5 Jahren wird er so weit gesenkt und so weiter und so fort. Gerade Fisch ist deswegen ein interessantes Thema, weil diese Region in Westafrika durchaus auch von europäischen, also spanischen, französischen Fischkuttern angefahren wird, um dort Fisch zu fangen. Zum Beispiel, das ist ein Problem, das ausreichend beschrieben ist, dass dann auch dort eben ein Industrialisierungswettbewerb stattfindet. Ja, solche Fischgüter können riesig sein und haben teilweise die Konservenfabrik mit an Bord, die das, den Fisch dann auch gleich verpackt. Da können natürlich Fischer, die vor Ort mit kleineren Booten, mit Motor rausfahren, nicht mithalten und fangen dann entsprechend weniger. Das ist zum Beispiel so ein klassischer Fall, wo man von Ausbeutung der Region redet, auch jetzt schon ohne das Handelsabkommen.
Dann sieht es ja praktisch eigentlich so aus, dass draußen die großen Schiffkutter stehen aus den europäischen Ländern und auf dem Markt, der Fisch verkauft wird, von denen das schon abpacken vor Ort und der dann immer noch günstiger ist, als wenn ein kleiner Fischer rausfährt mit dem Fischerboot.
So kennt man das jetzt schon. Und wenn die EU-Kommission auf ihrer Homepage schreibt, was erwartet sie sich als Sachen, die dann auch die westafrikanischen Staaten nach Europa exportieren können, Fisch unter anderem, dann finde ich das ziemlich zynisch.
Ja. Das klingt ziemlich zynisch. Du hast vorhin auch noch Landgrabbing erwähnt. Das ist ja auch ein großes Thema, vor allem in den afrikanischen Staaten, was häufiger gemacht wird. Wie wird das in diesem Freihandelsabkommen präzisiert?
Wie das präzisiert wird, kann ich gar nicht sagen. Ich kann euch allen einen Film empfehlen, der Landraub heißt, der jetzt im Herbst erschienen ist, in die Kinos gekommen ist. Ganz interessant. Und da gibt es auch Beispiele aus Westafrika. Und da geht es dann darum, was eigentlich auf dem landgegrabten Land sozusagen produziert wird. Weil es ja meistens nicht darum geht, etwas für die Menschen vor Ort zu produzieren, also dass man dort dann auch verkaufen kann. Und dabei ist eine Geschichte, die gerade in Westafrika eine Rolle spielt, Ethanol für, also Industriealkohol zum Beimischen in Sprit in Europa. Und wir haben ja die Beimischungsrichtlinie und jeder kennt noch die Debatte um das E10 und wie viel Alkohol muss eigentlich im Benzin sein. Angeblich ist das eine Umwelt- und Klimaschutzmaßnahme. Das ist aus meiner Sicht totaler Blödsinn, weil da auf riesigen Flächen dann eben Zuckerrohr angebaut wird, um Ethanol zu produzieren, um den dann bei uns zu verbrennen. Und auf die Art und Weise einfach Land, das eigentlich zur Produktion von Lebensmitteln da sein sollte, in die Produktion von Sprit geht. Auch zu unmöglichen Bedingungen und auch mit dem Aspekt Landgrabbing. Und dazu gehört dann eben die Frage, in welchem Rahmen darf ich eigentlich, wie viel und mit welchen Regeln und Steuern und Zöllen und so weiter Ethanol von einem Land in die EU ausführen. Und das ist dann eben ein Aspekt, wo man das miteinander in Verbindung bringen kann. In diesem wunderbaren Film, den ich dazu gesehen habe, geht es neben Westafrika auch um ein paar Staaten in Südostasien, wo die EU auch Freihandelsabkommen mit denen verhandelt und da kommt der Europaabgeordnete Martin Häusling dann vor, dann immer wieder sagt, wir müssen die Kommission dazu zwingen, dass sie Menschenrechte mit beachtet in dem Bereich, wenn sie Freihandelsabkommen verhandelt und dass sie mit Ländern, in denen das ein paar grundsätzliche Menschenrechte nicht gelten, dann auch keine Abkommen verhandelt, die dazu führen, dass wir mehr Dinge, die unter fragwürdigen oder vollends falschen menschenrechtlichen Umständen produziert wurden, importieren.
Jetzt hast du gesagt, die EU-Kommission hat jetzt einen sehr starken Druck ausgeübt auf diese westafrikanischen Staaten und droht, die bisherigen Freihandelsabkommen abzuwenden bzw. auslaufen zu lassen. Jetzt hängt alles praktisch an Nigeria, ob die das jetzt auch sich erpressen lassen oder nicht. Nigeria ist ja eigentlich ein an Bodenschätzen reiches Land, das aber auch guter oder viele Erfahrungen damit gemacht hat, was es bedeutet, ausländische Firmen ins Land zu lassen. Wie ist da zurzeit die Stimmung oder weißt du da mehr darüber?
Ich weiß lediglich, dass Nigeria das einzige Land ist, das noch nicht unterschrieben hat und dass das auch damit zusammenhängt, dass da vor kurzem eine Wahl war. Die Erfahrung sagt, dass je schwächer auch die demokratischen Institutionen in so einem Staat sind, umso leichter ist es, auf die Führung des Landes Druck auszuüben, um zu erreichen, dass sie sowas zustimmen. Und das kann ich wirklich bei Nigeria jetzt nicht beurteilen. Aber Nigeria ist mit großem Abstand auch das mächtigste und wirtschaftsstärkste Land innerhalb dieser ECOWAS-Gemeinschaft.
Also so wird da auch entschieden werden in Zukunft, auch wie diese Verhandlungen weiter ablaufen könnten.
Ja, die Verhandlungen sind vorbei. Es geht tatsächlich bloß noch darum, das jetzt anzunehmen und dann zu ratifizieren.
Und das wäre dann im Februar soweit?
Das könnte Anfang des Jahres soweit sein. Wir haben inzwischen die Erfahrung, dass die EU-Kommission die Tendenz hat, Sachen ein bisschen zu verzögern, wenn sie große öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Schauen wir mal. Das kann, also Februar ist jetzt der frühestmögliche Zeitpunkt, an dem das Ganze ins Parlament gehen könnte. Wenn das noch ein paar Jahre länger braucht, weil die EU-Kommission irgendwie Angst hat, dass Leute, wie ich das dann mit der TTIP-Debatte vermischen oder keine Ahnung, dass jemand kommt und das mit der Flüchtlingsdebatte vermischt und es deswegen schwieriger wird, dafür eine Mehrheit zu kriegen, dann ist das eine Option, die die Leute in der Kommission mit Sicherheit auch im Kopf haben werden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt eilig haben.
Wenn wir gerade darüber, über das Vermischen reden, wie stehen denn im Europaparlament derzeit die Stimmung oder wie steht da die Stimmung in den Parteien zu diesem Thema?
Ich glaube, dass es sehr, sehr viel schwieriger sein wird, dagegen eine Mehrheit zu organisieren, als jetzt das bei TTIP der Fall ist, und da ist es auch schon schwierig. Man kann davon ausgehen, dass die üblichen Verdächtigen, sprich Grüne und Linke, dann dagegen stimmen mit den Argumenten wie Menschenrechte und die Wirtschaft von solchen Staaten auch nicht so sehr auszubeuten. Das ist gut, aber ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, dagegen eine Mehrheit zu finden. Es sei denn, es kommt noch sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit und sehr viel Druck. Versuchen wir mit Radio Lora zum Beispiel. Sehr gut. Das ist schon schwierig. Auch die Leute interessieren sich für TTIP, weil jeder die USA kennt und die USA groß und mächtig ist. Ja? Und dann interessiert man sich für Kanada, weil oft genug jemand gesagt hat, dass es so ähnlich wie TTIP ist. Und jetzt sich aber für Senegal und Togo zu interessieren, wo sowieso die meisten Leute das auf einer Landkarte nicht finden würden, das ist schon sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Und je schwieriger es ist, die große, breite Masse dafür zu begeistern, umso schwieriger ist es auch, einen einzelnen Abgeordneten zu sagen, du, das ist wichtig. Und davon könnte auch abhängen, was so in Zukunft bei Wahlen gewählt wird.
Und außerdem kommt ja noch mit hinzu, bei TTIP haben alle Angst, dass man selber verliert und der eigene Lebensstandard sinkt. Bei dem Abkommen mit der ECOWAS wäre es dann eher die Angst, dass man noch mehr Fluchtursachen und Terrorursachen in die Welt setzt.
Ja, damit tue ich mir ein bisschen schwer, sag's mal so. Wenn ich sage, ich möchte, dass Leute auch die Möglichkeit haben, in Europa Asyl zu bekommen, dann gehört zu so einem grundsätzlichen Recht auf Asyl, das man da hochhält, und einem grundsätzlichen Recht auf Bewegungsfreiheit auch das grundsätzliche Recht und die grundsätzliche Freiheit, dass man da, wo man ist, auch bleiben darf. Und dazu gehört halt, dass man Menschen auch Lebensgestaltungsmöglichkeiten lässt in ihrer Heimat. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist Flucht womöglich ein sinnvoller Mann. Wenn ich jetzt als junger Mensch in einem Land wie Togo lebe und merke, bloß weil ich an der falschen Stelle geboren bin, werde ich mein ganzes Leben arm sein und meine Kinder auch noch, dann ist es massiv unfair und dann ist es verständlich, dass die Person sich auf den Weg macht. Sowas dann noch zu befeuern mit dem Handelsabkommen ist vor allem deswegen schlecht, weil es die Lebensgestaltungsmöglichkeit dieser Menschen verringert und nicht deswegen, weil die dann womöglich zu uns kommen. Also das muss man auch alles ein bisschen ins Verhältnis setzen, sonst kommt man ganz schnell in ungute Fahrwasser.